Ja, beginnen möchte ich mit einer Kindergeschichte, die sogar Erwachsene verstehen können. Und zwar ist es die Geschichte von der sonderbaren Sonnenblume. Eine wunderhübsch leuchtend gelbe Sonnenblume, die lebte einst auf einem sattgrünen Hügel. Von dort hatte sie einen herrlichen Blick weit über das Tal und über die Felder und konnte da jede Menge Felder, Sträucher und andere Blumen sehen, in allen Farben, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Auch Tiere konnte sie gut beobachten dort von ihrem Hügel. Unzählige Vögel am Himmel, einige Nager auf dem Feld, die sich die Bäuche mit dem Korn vollschlugen und sich davon einen üppigen Wintervorrat anlegten. Ihr merkt schon, die Geschichte, die spielt eher so im Herbst oder im Spätsommer. Morgens und abends in der Dämmerung Rehe, Hirsche und manchmal auch das ein oder andere Wildschwein. Aber am liebsten sah sie am frühen Morgen, wie die Sonne über den Horizont kletterte und ihr warm und hell ins Gesicht schien. Dann war die Sonnenblume so richtig zufrieden mit sich selbst und mit ihrer Umwelt. Diese Sonnenblume, die war recht nachdenklich und sie dachte manchmal darüber nach, wer sich diese Farbenpracht und all das Schöne wohl ausgedacht haben möchte. Aber zu einem ihr einleuchtenden Ergebnis ist sie dabei nicht gekommen. Immerhin war der Hügel, auf dem sie stand, das Höchste, was sie weit und breit entdecken konnte. Soweit ihr Auge blickte, war nichts Höheres, als sie selbst zu sehen. Dann gibt es wohl auch nichts Höheres, dachte sie bei sich selbst, denn sonst könnte ich es ja sehen. Die Laune dieser leuchtend gelben Sonnenblume, die war zumeist recht sonnig. Dies änderte sich aber immer dann schlagartig, wenn es zu regnen begann. Oh, wie konnte dann diese Sonnenblume über das Wetter schimpfen? Sie sei doch schließlich keine Regenblume, sondern eine Sonnenblume, krakelte sie lautstark. Und zwar so laut, dass alle Nager vor Schreck in ihren Löchern verschwanden und sich auch die Rehe und die Hirsche nicht mehr aus ihrem Versteck wagten. Ihr einziger Trost bei Regen war, dass sie einen Regenschirm besaß. Den spannte diese gelbe Sonnenblume beim ersten Tropfen immer gleich auf. Und sie schimpfte bis zur Erschöpfung und schließlich stand sie leicht geknickt da und wartete darauf, dass es endlich aufhören würde zu regnen. Was sie dabei nicht bedachte, dadurch, dass sie den Regenschirm immer aufspannte, trocknete der Boden um sie mehr und mehr herum aus. Und irgendwann merkte sie, dass es immer schwieriger wurde zu trinken. Und sie bekam schrecklichen Durst, ihre Kehle war schon ganz ausgetrocknet. Und da fing sie wieder an zu schimpfen und beschwerte sich lauthals darüber, dass der liebe Gott, wenn es ihn denn überhaupt gäbe, sie nicht ausreichend versorgen würde. Das hörte eine andere Blume und die war über die Worte dieser Sonnenblume sehr verwundert. Sie behauptete, von Gott immer wunderbar versorgt zu werden. Und so empfahl sie der leuchtend gelben Sonnenblume, doch auch mal den lieben Gott darum zu bitten. Was ist denn das für ein verrückter Vorschlag, dachte die Sonnenblume insgeheim bei sich selbst. Ich soll jemanden bitten, den es womöglich gar nicht gibt? Da mache ich mich doch lächerlich und nützen tut es ja wohl eh nichts. Und so beschloss sie, nichts zu unternehmen und diesen Rat zu ignorieren. Doch der Durst, der wurde immer größer und schließlich hielt sie es nicht länger aus. Die Sonnenblume dachte bei sich, was habe ich denn schon zu verlieren? Und so sprach sie ihr allererstes Gebet. Erst wusste sie gar nicht so recht, was in so ein Gebet gehört, aber ihre Bitte, die war ihr sonnenklar. Und so sagte sie etwas zögerlich, ganz leise und behutsam, lieber Gott, Ich bin am Verdursten. Wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir doch, bitte. Nun fühlte sich die Sonnenblume ganz komisch. War das schon ein Gebet? Und wird es in Erfüllung gehen und wann? Sie versuchte zu trinken. Aus dem staubtrockenen Boden war aber für sie nichts zu gewinnen. Habe ich's doch gewusst, dachte sich die Sonnenblume entrüstet. Es hat überhaupt nichts genützt. Ich habe mich einfach nur lächerlich gemacht, sonst nichts. Eigentlich wollte sie wieder schimpfen, aber es fehlte ihr an Kraft. Sie ließ den Kopf hängen und wollte sich schon ihrem Schicksal ergeben. Doch da fing es plötzlich an zu regnen. Auch das noch, sagte die Sonnenblume, das hat mir ja gerade noch gefehlt. Sie kramte ihren Regenschirm hervor und spannte ihn auf. In dem Moment kam ein Windstoß und riss ihr den Schirm aus den Händen. Und im Nu wehte er davon über die weite Ebene. Fassungslos schaute die Sonnenblume ihrem Regenschirm hinterher, bis sie ihn schließlich nicht mehr sehen konnte, weil dieser hinter dem Horizont verschwand. »Das ist ja ein Albtraum«, schrie die Sonnenblume ihren Frust heraus. »Ich bin am Verdursten, ich verliere schon alle Blätter, ich mache mich absolut lächerlich, ich blamier mich hier bis auf die Knochen, ich stehe mitten im Regen, werde pitschenass und ich werde mich zu allem Überfluss ganz bestimmt auch noch erkälten. Womit habe ich das verdient und warum kümmert sich niemand um mich?« Da fing sie so erbärmlich an zu weinen, dass ihr die Tränen um den Leib herunterrannen und sich vermischten mit den Regentropfen von ihrem Leib in den Boden. Sie schluchzte alles aus sich heraus und als sie dann zwischendurch einmal kräftig Luft holte, ja, was war denn das? Da füllten sich ihre Wurzeln plötzlich mit Wasser, mit frischem, kristallklaren Wasser. Sie versuchte es nochmal und sie sog so kräftig, wie sie nur konnte. Und da kam immer mehr. Sie war gerettet. Und als ihr Durst gestillt war, da kam die Sonne wieder hinter den Wolken hervor und wärmte sie. Und die leuchtend gelbe Sonnenblume wurde plötzlich ganz nachdenklich. Das Predigtthema, das habt ihr eben schon in der Kindergeschichte entdecken können. Es geht um Gebet und seine Wirkung. Gleich vorweg möchte ich euch gestehen, ich selbst bin Suchender in Sachen Gebet und seine Wirkung. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wenn er denn keine Ahnung hat, warum predigt er dann darüber? Moment, das habe ich nicht gesagt, dass ich keine Ahnung habe. Ich mache schon Gebetserfahrungen, habe eine Ahnung, definitiv. Aber wenn ihr gleich mit mir aufmerksam einen Bibeltext lest, dann könnte ich mir vorstellen, dass ihr an der einen oder anderen Stelle auch in Stutzen kommt und vielleicht ja, Schwierigkeiten auch mit diesem Text habt. Und ich dachte mir, wenn wir uns das zusammen anschauen und diese Frage bewegen, dann kommen wir beide weiter, ihr und ich. Und deshalb möchte ich gerne mit euch über dieses Thema Gebet und seine Wirkung nachdenken. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie bitte auf. Jakobus, Kapitel 5, die Verse 13 bis 20. Jakobus, Kapitel 5. Die Verse 13 bis 20. Ich werde es lesen nach der sogenannten neuen evangelistischen Übersetzung. Und dort ist dieses Kapitel überschrieben mit die Macht des Gebetes. Ab Vers 13 im Kapitel 5 in Jakobus. Wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, so soll er Loblieder singen. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einreiben und über ihm beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete, dass es nicht regnen solle, und da regnete es 3,5 Jahre lang nicht mehr im Land. Er betete noch einmal, da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, meine Brüder und Schwestern, und einer bringt ihn zur Umkehr, dann denkt daran, wer einen Sünder von seinem falschen Weg zurückbringt, wird dessen Seele vom Tod retten und eine Menge Sünden zudecken. Stell dir das mal vor. Du betest und es regnet 3,5 Jahre lang nicht mehr. Und dann betest du wieder und es regnet wieder. Kannst du das? Das erste, das schaffe ich vielleicht in der Sahara und wahrscheinlich noch nicht mal da. Aber da steht doch ganz deutlich, das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Und das ist doch eine Verheißung. Und Gott hält doch, was er verspricht. Geht es dir manchmal auch so, dass du denkst, Mensch, lieber Gott, du nimmst dir ja wieder erstaunlich viel Zeit. Kennt ihr das? Man denkt so, oh Mann, warum? Warum denn nicht gleich? Ach Gott, mach doch jetzt. Warum handelst du denn jetzt nicht? Du kannst doch mit einem Finger schnippen und die ganze Welt ist da. Dann kannst du doch auch mir jetzt so ein bisschen helfen, und zwar jetzt. Dazu gibt es einen guten Spruch, an dem man sich festhalten kann, und er heißt, Gott kommt manchmal sehr spät, aber er kommt nie zu spät. Das hilft mir weiter, dir vielleicht auch. In der Bibel haben die Menschen oft viele Jahre auf die Erfüllung von Verheißungen warten müssen. 10 Jahre, 25 Jahre oder sogar 40 Jahre. Wie viel Geduld ist dafür nötig? Und wir? Wenn wir eine Zusage von Gott bekommen und wir ganz deutlich spüren, dass sie von ihm kommt und wo wir ganz sicher sind, die gilt uns, dann fangen wir vielleicht schon nach 40 Sekunden an, uns zu wundern, warum sie nicht eintrifft. Ist es nicht so? Und nach 40 Minuten haben wir schon den genauen Wortlaut der Zusage nicht mehr drauf. Und nach 40 Stunden, da zweifeln wir vielleicht schon, ob wir diese Zusage überhaupt bekommen haben. Wir wollen am liebsten immer alles gleich und sofort. Die Erfüllung von Verheißungen genauso wie Gebetserhörungen. Aber Gott ist kein Gebetsautomat, so nach dem Motto, auf der einen Seite ist Gebet rein und dann rattert das ein bisschen und auf der anderen Seite kommt die Erfüllung des Gebetes heraus. So ist das nicht. Oft erkennen wir Gottes Handeln erst im Nachhinein, im Rückblick auf Jahre. Und dann stellen wir fest, dass es gut so war, dass Gott viel mehr Überblick über alles hatte, dass Gott den größeren Zusammenhang kennt, der für uns noch absolut verborgen war in dem Moment, wo wir gejammert haben. Was ist damit gemeint, mit dem größeren Zusammenhang? Um das zu erklären, möchte ich auf ein Erlebnis zurückgreifen, von dem ich euch schon mal berichtet habe, unmittelbar nachdem es passiert war. Manche von euch werden sich sicher daran erinnern, für andere ist es neu. Es geht um etwas, was meine Tochter Anjulika erlebt hat. Sie hatte ein sogenanntes Highschool-Year in den USA und war bei einer Familie dort untergebracht, einer Gastfamilie, die Rescue-Hunde versorgt, also Hunde, die eigentlich niemand mehr haben möchte, die vielleicht getötet werden würden, die nehmen die bei sich auf. Und die Gastmutter dort, die ging eigentlich recht regelmäßig sonntags in ihre Gemeinde dort und hat Anjulika auch oft dort mit hingenommen. Nun war es aber so, dass ausgerechnet in einer Nacht auf den Sonntag einer der Hunde krank geworden ist und er hat die ganze Nacht durch gejault. Und die Gastmutter konnte natürlich nicht schlafen, hat den Hund versorgt und sie hat auch darum gebetet, vielleicht so, lieber Gott, nun lass doch den Hund bitte zur Ruhe kommen. Hilf ihm, ich will doch auch morgen in die Kirche gehen, aber dazu muss ich doch ein bisschen schlafen können. Bitte, lieber Gott, hilf. Aber nichts passierte. Die ganze Nacht durch hat der Hund gejault und die Gastmutter konnte nicht schlafen. Und so fiel der Gottesdienst am nächsten Morgen ausnahmsweise für sie und Anjulika aus. Kennst du das? Du betest und nichts passiert? Du bist ganz verzweifelt, weil du Hilfe brauchst und nichts passiert? Scheinbar passierte nichts. Denn dass es genau so gut und richtig war, zeigte sich hier schon am Sonntagmittag, als Nachrichtensender nur über eins berichteten. An diesem Sonntagmorgen war ein Amokläufer genau in diese Kirche, wo die Gastmutter mit meiner Anjulika hingehen wollte, eingedrungen, hatte um sich geschossen und hat unschuldige Menschen ums Leben gebracht. Was wäre also gewesen, wenn der Hund Ruhe gegeben hätte? Was wäre gewesen, wenn die Gastmutter hätte schlafen können? Was wäre gewesen, wenn sie mit Anjulika zum Gottesdienst gegangen wäre? Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Und wenn du dein Leben ihm anvertraust, dann kannst du dich darauf verlassen, dass er den größeren Zusammenhang kennt. Ich kann nicht erklären, was mit denen ist, die dort ums Leben gekommen ist. die dort ums Leben gekommen sind, das ist eine sehr schwierige Frage. Aber ich bin mir sicher, dass es auch hier einen größeren Zusammenhang gibt, den ich einfach nicht so vordergründig erkennen kann, den ich höchstens im Verhältnis zwischen dem kurzen Leben hier und der Ewigkeit finden kann. Aber es gibt ihn, diesen größeren Zusammenhang, definitiv. Und ein bisschen ist auch schon sichtbar, denn seitdem ist dort in dieser Kirche, in dieser Gemeinde viel geschehen. Es hat eine Aussprache gegeben zwischen den Eltern der Getöteten und dem Amokläufer. Und was unfassbar für viele war, sie haben ihm verziehen. Und das hat so viele Menschen angesprochen in der Stadt und anderswo und hat sie bewegt und zum Nachdenken gebracht. Und viele haben sich dieser Gemeinde angeschlossen. Kurzfristig hatte man die Sorge, dass diese Gemeinde an diesem Vorfall zerbrechen könnte. Würdest du dich an so einen Ort zurücktrauen, wo du so ein Traumaerlebnis miterlebt hast? Könntest du diese Schreckensbilder loslassen und dort fortan unbeschwert Gottesdienst feiern? Aber diese Gemeinde ist daran gewachsen, in jeder Beziehung. Zurück zu dem Bibeltext. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einreiben und über ihn beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist doch ein schwieriger Text, oder? Besonders, wenn der Kranke trotz dieser Gebete stirbt. Aber da steht doch, das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. War dann das Gebet zu schwach oder nicht vertrauensvoll genug? Und was heißt denn hier retten? Bezieht sich das vielleicht nur auf später, auf das ewige Leben? Und um welche Art von Krankheit geht es? Um Schnupfen? Um was Lebensbedrohendes? Oder noch was ganz anderes? Schauen wir uns diese Fragen mal der Reihenfolge nach an. Eine der Fragen eben hieß ja, ist das Gebet zu schwach? Ja, kann denn Gebet überhaupt schwach sein? Wo liegt denn da die Kraft? Stell dir vor, ich hätte einen tollen Sportwagen und wir stehen da so auf dem Parkplatz und ich trete da so aufs Gaspedal, dass der Motor kräftig aufheult und du sagst, Mensch, das klingt ja toll, aber wir sind noch keinen Millimeter von der Stelle gekommen. Aber dann lasse ich die Kupplung kommen und der Wagen, der saust los und du sagst, wow, du hast aber eine kraftvolle Kupplung. Dann werde ich dir erklären, auch wenn ich nicht viel von Autos verstehe, lieber Freund, die Kupplung, die ist nicht kraftvoll. Der Motor, der ist kraftvoll. Die Kupplung, die hat nur die Kraft des Motors auf die Räder und damit auf die Straße übertragen. Und das Gebet, das ist wie die Kupplung. Nicht das Gebet ist machtvoll, sondern Gott ist es. Aber mit dem Gebet öffnest du seine Kraft für diese Welt. Gott hat uns hier Verantwortung gegeben und mit dem Gebet hat er uns eine Möglichkeit gegeben, seine Kraft in diese Welt zu holen, sie hier sichtbar zu machen und wirken zu lassen. Ein Gebet kann also gar nicht schwach sein, wenn du die Verbindung zu ihm herstellst. Aber warum kommt denn diese Kraft nicht einfach so in unser Leben? Ein Mensch mit einem ziemlich schwierig auszusprechenden Namen, er heißt Sadhu Sundur Singh, der hat das mal so erklärt. Es ist so eingerichtet, dass die Muttermilch nicht von selbst in den Mund des Säuglings fließt, sondern dass das Kind viel mehr saugen muss. Das ist's, was ein Mensch im Gebet für seine geistliche Nahrung tut. Kommen wir nun zu den anderen Fragen, die dieser Textabschnitt ausgelöst hat. Was heißt denn hier retten, habe ich gefragt. Und um welche Art von Krankheiten geht es? Da hilft uns ein Blick in den griechischen Urtext weiter. Und wenn wir diesen in Verbindung auch mit dem Kontext sehen, was man ja immer tun sollte, wenn man die Bibel auslegt. Solange man diesen Text nur liest, dass es um Krankheit ginge, dann wird es sehr schwer sein, ihn zu verstehen. Dann kann man sogar ein richtiges Problem damit haben. Aber in dem Text an und für sich geht es gar nicht so sehr um die Heilung von Krankheiten. Die Gefahr besteht nämlich darin, dass wir diesen Text hier isoliert sehen. und den Kontext, in dem er steht, vernachlässigen. Im ganzen Kontext geht es nicht um die Heilung von Krankheiten, sondern es geht um so etwas wie Gebet gepaart mit seelsorgerlicher Hilfe durch Älteste. Dies ist dir bei Gelegenheit gerne im Gesamten mal durch und überprüfe, was steht in den Versen davor, was steht in den Versen danach. Und ich meine, es geht dort nicht um die Heilung von Krankheiten. Wenn du zu einem anderen Ergebnis kommst, würde mich das überraschen. Aber warum steht denn da nun krank in den meisten Übersetzungen? Das Wort, das im Griechischen hier steht und mit krank übersetzt wird, hat eine sehr breite Bedeutung, wie das oft bei griechischen Worten der Fall ist. Es bedeutet auch schwach sein, körperliche Schwäche, kraftlos sein, antriebslos sein, Schwachheit jeder Art und es bedeutet sogar bedürftig an Mitteln und Gütern. Es könnte also auch übersetzt werden, ist jemand unter euch arm? Das wäre auch noch richtig übersetzt. Oder ist jemand von euch schwach? Hängt jemand von euch durch? Oder eben auch, ist jemand von euch krank? Ich sage ja nicht, dass es falsch übersetzt worden ist, aber es ist nur eine Facette dieses Wortes. Und ich denke, die anderen Übersetzungen sind vielleicht treffender. Übrigens taucht dieses Wort, was hier im Griechischen verwendet wird, im Neuen Testament recht häufig auf. Und dann ist es ja auch interessant, dort mal hinzuschauen, welche Bedeutung es dort hat. In den Evangelien wird es tatsächlich hauptsächlich für körperliche Krankheiten gebraucht. Aber in der Apostelgeschichte und in den Briefen, und wir befinden uns hier im Jakobuskapitel, also im Jakobusbrief, wird es vor allem verwendet für die, die schwach im Glauben sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dass es so viel besser in den Kontext passt und dass sich dieses Problem, was man mit diesem Bibelwort haben kann, schlagartig dadurch auflöst. Und deswegen teile ich diesen Gedanken mit euch. Lesen wir doch mal diesen Text einfach in dieser Bedeutung, dass es halt um Schwäche im Glauben gehen könnte. Wenn jemand von euch im Glauben schwach ist, soll er die Ältesten der Gemeinden zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl salben und mit ihm beten. Das vertrauensvolle Gebet wird dem Ermatteten helfen. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr gerettet werdet. Und wenn wir dann weiterlesen, dann ist ja da die Rede von Elia. Und Elia hat gebetet, das kommt ja direkt danach. Und was ist passiert durch sein Gebet? Ja, du sagst, er hat gebetet und dann hat es erstmal nicht geregnet und dann hat er wieder gebetet und es hat geregnet. Ja, aber was hat denn das für eine Auswirkung? Und was war denn hier der Hintergrund? Die Empfänger des Jakobusbriefes, die verstehen das sofort, es sind ja Juden, die wissen, worum es geht. Denn der Hintergrund war, dass Israel vom Glauben abgefallen war, dass sie schwach waren in ihrem Glauben, dass sie den Götzen nachgelaufen sind. Und Elia hat mächtig gebetet und das ganze Volk kam damit raus aus dieser Schwachheit. Darum geht es doch im Kontext und nicht so sehr um Heilung. Heilung wird an anderen Stellen in der Bibel bekundet, dass sie möglich ist. Aber an dieser Stelle hier, glaube ich, haben wir es mit Schwachheit im Glauben zu tun und nicht mit einem gefährlichen Rechtsanspruch auf Heilung von Krankheiten aller Art. Warum sage ich gefährlich? Wenn man diesen Rechtsanspruch, also dies als Rechtsanspruch versteht und die Heilung dann nicht eintritt, und das erleben wir, dann kann man daran in seinem Amt als Ältester verzweifeln. Dann kann der Kranke an Gott verzweifeln, weil er erlebt, dass diese scheinbare Verheißung nicht ihm gilt, dass sie sich nicht erfüllt. Und er kann an sich selber verzweifeln, weil er sich fragt oder schlimmer noch, weil andere ihn fragen, was ist denn nicht richtig mit dir? Warum geschieht das denn bei dir nicht? Warum ist Gott dir so fern? Dabei ist Gott aktiv und tut schon was und es geht um Rettung und er ist definitiv auch nah. Nach einer langen Gebetssitzung im Kloster fragte der Novize den Abt, führen all diese Gebete, die sie uns lehren, dazu, dass Gott sich uns nähert? Ich will dir das mit einer Gegenfrage beantworten, erwiderte der Abt. Werden all die Gebete, die du sprichst, dazu führen, dass die Sonne aufgeht? Ach, selbstverständlich nicht. Die Sonne geht auf, weil sie einem Gesetz gehorcht. Nun, das ist die Antwort auf deine Frage. Gott ist unabhängig von den Gebeten, die wir sprechen, in unserer Nähe. Wollen Sie damit sagen, dass unsere Gebete nutzlos sind? Keineswegs. Wenn du nicht früh aufwachst, dann wirst du auch niemals den Sonnenaufgang sehen. Wenn du nicht betest, wirst du Gottes Anwesenheit, selbst wenn er in deiner Nähe ist, nicht spüren. Manchmal hört man ja so einen Klagen, da sagt jemand, vielleicht du, ich habe das Gefühl, dass meine Gebete nur bis zur Zimmerdecke gehen. Na und? Gott ist doch unter der Decke. Wohin willst du denn mit deinem Gebet? Wo willst du denn da überall durchstoßen? Durch die Zimmerdecke, durch das Dach, durch die Ozonschicht? Du brauchst da nirgends durch. Das ist gar nicht nötig. Jesus ist doch in dir und du in ihm. Er ist uns nahe und das zu jeder Zeit. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 17 heißt es, betet ohne Unterlass. Hui, das ist eine ganze Menge. Und Aufrufe zu mehr Beten sind auch nicht selten. Da sagt vielleicht jemand, wir sollten viel mehr beten. Ja, was kann man dazu schon sagen? Das ist ja offensichtlich richtig. Sagt uns ja auch keiner, wenn wir genug gebetet haben, aber Hauptsache mehr. Und wenn jemand darüber predigt, dann kriegen wir alle wieder so ein ganz schlechtes Gewissen. Und dann gibt es so eine Aktion, so jetzt aber wirklich. Und dann schläft das doch wieder irgendwie ein. Und man ist versucht zu sagen, oh mein Gott, oh meine Güte, lieber Herr, was hast du hier nur für eine Gurkentruppe? Das ist doch so, als ob du durch alle Ewigkeiten deinen Jüngern sagen wolltest, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Die schlafen immer wieder ein, wenn es drauf ankommt. Nun sind aber Schuldgefühle keine konstruktive Kraft. Sie sind sogar kontraproduktiv. Denn kein Mensch wird ein besserer Mensch und kein Christ wird ein besserer Christ, weil er sich schuldig fühlt. Stattdessen können uns Schuldgefühle lähmen, sie können uns herunterziehen und sie werden auch nicht bewirken, dass wir uns ändern. Aber dass wir uns ändern, das kann das Gebet bewirken. Die Verbindung zu Gott, die wir anzapfen können, wenn wir uns oder Dinge verändern wollen. Beten ist mehr als nur seine Hände zu falten und ein paar Sätze zu sprechen. Beten ist die ständige Verbindung zu Gott. Das Tolle ist doch, jede Art, wie du kommunizieren kannst, die kann Gott auch. Wie? Gott kann auf Facebook? Na klar, was glaubst du, wer als erstes liest, was du dort postest? Rabbiner zur Zeit Jesu, die vertraten die Ansicht, dass 2 Gebete am Tag reichen und dass man mit 3 Gebeten Gott sogar zur Last fallen würde. Was ist das für ein Irrsinn? Da fasst man sich doch an den Kopf. Was ist denn das für ein schräges Gottesbild? Jesus hat das auch nicht stehen lassen, sondern er erzählte darauf die Geschichte vom Richter, der der Witwe nachgibt, weil sie immer wieder bittet und fügt hinzu, wie viel mal mehr wird euch Gott erhören? Was wäre das auch für ein verzerrtes Gottesbild, dass wir Gott zur Last fallen würden, wenn wir seine Nähe suchen? Lasst mich das mal einen Moment karikieren. Das wäre doch in etwa so, dass wenn es dir so richtig schlecht geht, du nach einem katastrophalen Tag aus der Schule oder von der Arbeit kommst, wo Schreckliches passiert ist, wo du gedemütigt worden bist und du bist furchtbar enttäuscht und du willst nun in seine Gegenwart kommen und du jammerst, Herr, das war so gemein und ich bin so verzweifelt und du willst das gerne jetzt alles loswerden bei ihm. Und Gott sitzt da irgendwie so gelangweilt auf seinem Thron und sagt, ey, pscht, erst mal loben, interessiert mich alles gar nicht. Erst mal lob mich, erst mal will ich gesagt bekommen, wie toll ich bin. Ich hatte auch einen schweren Tag, ne? Du da in der Schule, ich lenke hier das ganze Universum, alles klar? Jetzt würde ich gerne erst mal was Lobendes von dir hören, was mir gut tut. Und wenn ich dann gut drauf komme durch dein Lob, ja, dann segne ich dich und dann bist du auch gut drauf. Ihr merkt, ich überziehe das deutlich. Versteht mich richtig, loben ist nicht schlecht, aber es hat keine Priorität für Gott. Am Anfang steht für ihn, dass wir ehrlich sind vor ihm. Und am Anfang steht, dass du einen Gott hast, der möchte, dass du ihn in jede Lebenssituation mit einbeziehst. Und wenn wir das verstanden haben, dann sind wir nicht weit weg von diesem permanenten Gebetsleben aller betet ohne Unterlass. dann muss uns das auch nicht immer wieder in Predigten nahegelegt werden. Wir müssten mehr. Nein, wir leben mit Gott und wir haben verstanden, dass Jesus Christ ganz Mensch wurde, dass ihm nichts Menschliches fremd ist und dass er nicht nur unser spirituelles Leben mit uns teilen möchte, dass er also nicht nur für die frommen Dinge zuständig ist, sondern dass er unser ganzes Leben mit uns teilen möchte und dass es nichts gibt, worin er nicht einbezogen sein möchte und dass du ein Gebetsleben haben darfst, was total deine inneren Abläufe reflektiert. Wenn du traurig bist, dann betest du und du bringst Gott deine Traurigkeit. Und wenn du wütend bist und mal so richtig Dampf ablassen willst, dann gehst du auch zu ihm. Und das kann er ab. Diesmal Hiob. Da sind so ein paar Stellen beim Lesen, da denke ich, jetzt müsste augenblicklich eigentlich ein Blitz herniederkommen und dann war es das mit dem Hiob. Aber Gott hält das aus. Er sagt, es ist okay, dass du so ein Mensch bist und dass du so fühlst. Ich finde es prima, dass du dich damit an mich wendest und ich freue mich darüber. Du brauchst nicht zu mir zu kommen in irgendeinem religiösen Gewand, mit irgendeinem Ritus, mit irgendeinem Über-Ich, was du mir präsentierst und das mit mir in Beziehung stehen soll. Nein, dein ganzes Leben soll mit mir in Beziehung stehen und auch deine Baustellen. Merkst du, dass Gebetsleben keine fromme Pflicht ist, sondern dass es dir durch und durch gut tun kann und dass die Qualität des Gebetes sich nicht daran zeigt, wie viele deiner Gebete erhört werden, sondern wie intensiv du Gott in dein Leben lässt? Der Herr gibt gerne und ohne Vorwurf, heißt es in Jakobus 1, Vers 5. Und auch Matthäus Kapitel 7 passt dazu. Würde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine giftige Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes schenkt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Erhört Gott denn jedes Gebet? Hören ja, aber erfüllen tut er nicht alle. Zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wie Eltern, die wissen, dass das, was das Kind sich wünscht, nicht immer gut für es ist. Aber die Bitte, die er immer erhört, heißt, komm in mein Leben. Das macht er hundertprozentig. Und ich liebe es auch, wenn wir uns von Gebetserfahrungen erzählen. Wie viel Kraft liegt darin? Wir erleben, dass Gott heute wirkt. Kennst du eigentlich die drei Antworten, die Gott auf Gebet gibt? Das sind Ja, noch nicht und ich habe etwas Besseres für dich. Gott verwehrt dir nichts, was gut für dich ist, auch wenn es mal kurzfristig betrachtet so zu sein scheint. Die Sonne scheint auch immer, manchmal schieben sich nur Wolken davor und man könnte daran verzweifeln. Aber die Sonne scheint immer, ohne Unterlass. Und wenn du ohne Unterlass betest, dann bist du mit Gottes Kraft verbunden, einer Kraft, von der die Sonne nur der Schatten ist. Ich wünsche mir sehr, dass wir viel mehr Gottes Absichten mit uns erkennen, dass wir die Freiheit sehen, die er uns schenkt, die Liebe und all die Möglichkeiten. Und ich wünsche mir sehr, dass wir diesen freien Zugang zu ihm nutzen, im persönlichen Gebet, das selbstverständlicher und natürlich gelebter Bestandteil unserer Art zu leben ist und nicht nur als ein separierter Teil in bestimmten Stunden oder an bestimmten Tagen. Dass wir miteinander und füreinander beten, weil auch das Beziehungen schafft. Wie schön ist es, eins zu werden im Gebet? Und wie schön ist es, wenn jemand sagt oder du jemandem sagen kannst, ich habe für dich gebetet und ich werde es weiterhin tun. Beten ist keine Leistung, es ist Ausdruck deiner Beziehung zu Gott. Und die erste Wirkung des Gebetes, die ist in deinem Inneren festzustellen. Du setzt dich dem Licht Gottes aus, seiner Kraft, und das hat heilende und freisetzende Folgen. Du bist jetzt schon erlöst zu einer ganz freien Kommunikation mit deinem Herrn, mit Gott. Lass dir mal einen Augenblick das auf der Zunge zergehen. Leg doch einfach mal diese Beschwernis, dieses Ich muss beten ab und sieh das mal aus der Sicht. Du darfst mit dem ewigen Gott kommunizieren. Du bist zum Beten erlöst durch Christus. Du hast freien und unmittelbaren Zugang zu Gott. Ist das nicht schon eine Erfüllung? Amen. Und nach dem Amen bete weiter. Amen.